Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Wegen Forderungen wie dieser musste der sozialdemokratische Journalist und Widerstandskämpfer Theodor Haubach sein Leben lassen. Sein Interesse für die Politik, insbesondere für die Sozialdemokratie, entwickelte sich nach Ende des Ersten Weltkrieges. Eine alte Epoche brach zusammen und markierte zeitgleich den Beginn einer neuen deutschen und europäischen Ära. Noch vom Krieg gezeichnet wurde der damals 24-jährige Theodor in Darmstadt 1920 Kommandant der Abwehrkräfte gegen den sogenannten Kapp-Putsch. Zudem studierte er seit 1919 in Heidelberg Philosophie, Soziologie und Staatswissenschaften. 4 Jahre später schrieb er im Fach Philosophie seine Doktorarbeit bei Professor Karl Jaspers. Während dieser Zeit stand er, zusammen mit einem alten Schulkameraden, an der Spitze der sozialdemokratischen Studentenbewegung. Es kam zu ersten Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Szene, in der sich sowohl Studenten als auch Professoren engagierten. Nach dem Ende seines Studiums zog Theodor Haubach nach Hamburg, um für das Institut für Außenpolitik zu arbeiten. Ein Jahr später, 1924, wurde er Redakteur für Außenpolitik bei der sozialdemokratischen Tageszeitung Hamburger Echo. Zeitgleich trat er der Leitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bei, einem sozialdemokratischen Wehrverband, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die demokratische Grundordnung in der Weimarer Republik zu verteidigen. Während seiner Jahre in Hamburg stand Theodor Haubach oft als Redner auf Bühnen bei demokratischen Großveranstaltungen. Er genoss den Ruf eines talentierten Redners. 1927 wurde er als SPD-Mitglied in die Hamburger Bürgerschaft gewählt. 2 Jahre später endete seine Zeit in Hamburg. Er wurde zuerst beim Reichsinnenministerium und danach beim Berliner Polizeipräsidenten Pressechef. Ein Ziel Theodor Haubachs lag in der Stärkung und Förderung der demokratischen Kräfte in der Berliner Polizei. Zudem übernahm er ab 1932 die politische Redaktion des Reichsbanners, einer SPD-nahen Zeitung. Nach dem Staatsstreich von Franz Papen am 20. Juli 1932 wurde Theodor Haubach, wie viele andere auch, aus dem Staatsdienst entlassen. Danach konzentrierte er sich auf seine Arbeit im Reichsbanner, die ab 1933 illegal fortgeführt wurde. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus trafen sich die Mitglieder des Reichsbanners zu geheimen Sitzungen, warben neue Aktive, verbreiteten politische Schriften und Aufklärungsmaterial. Aufgrund dieser Arbeit wurde Theodor Haubach 1933 zum ersten Mal verhaftet und nach kurzer Zeit wieder entlassen. Ein Jahr später, am 24. November 1934, wurde er erneut festgenommen. Nach seiner Entlassung im Jahre 1936 bekam er eine Stelle als Mitarbeiter in der Papierfirma seines Freundes Viktor Bausch. Durch diese Arbeit stellte sich der Kontakt zu den alten Sozialdemokraten und Gewerkschaften wieder her. Als 1940 der Kreisauer Kreis, eine Widerstandsgruppe gegen das nationalsozialistische Regime, entstand, trat auch Theodor Haubach diesem bei. Das Ziel der Widerstandsorganisation lag in der geistigen, politischen und sozialen Neuordnung Deutschlands nach dem ersehnten Ende der Diktatur. Der Kreisauer Kreis nahm Kontakt zu anderen Widerstandsgruppen auf. So kamen die Mitglieder in Berührung mit Graf von Stauffenberg und Karl Friedrich Gördeler. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler wurden viele Beteiligte in Berlin sofort verhaftet. Theodor Haubach befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in Oberstdorf im Allgäu. Obwohl er wusste, wie gefährlich es für ihn in Berlin geworden war, kehrte er Anfang August dorthin zurück. Am Morgen des 9. August 1944 wurde Theodor Haubach von der Gestapo in seiner Wohnung im Falterweg 1 in Berlin verhaftet. Kurz vor seiner Festnahme hatte der ewige Junggeselle Theodor Haubach die Sängerin Anneliese Schellhase kennengelernt, die seine große Liebe werden sollte. Aus dem Gefängnis schrieb Theodor viele Briefe an seine Anneliese. Erst nach der Verlobung war es ihr gestattet, ihn regelmäßig zu besuchen und ihm die nötigsten Dinge für den täglichen Bedarf zu besorgen. Nichts konnte Anneliese davon abhalten, ihren Verlobten im Gefängnis zu besuchen. Selbst als sie bei einem Bombenangriff schwer verletzt wurde und fortan gehbehindert war, besuchte sie ihn regelmäßig. Ihr letztes gemeinsames Weihnachtsfest feierte das Paar im Gefängnis Lehrter Straße. Der wachhabende SS-Untersturmführer Knut hatte den beiden seine Kammer zur Verfügung gestellt. Am 6. Januar 1945 schrieb Theodor Haubach seinen letzten Brief an Anneliese Schellhase, bevor das Urteil gegen ihn gefällt wurde.
Mein Liebes, Geliebtes, wir wollen doch die Dinge richtig sehen. Entweder lässt Gott in Gnade und Barmherzigkeit zu, dass alles gut geht, dann schadet auch Dr. W. nichts. Oder er lässt es nicht zu, dann helfen auch alle Götter nicht. Wo immer Deutschland in Not stand, stand auch immer ich. Einen kleinmütigen und verzagten Angeklagten werden die Herren in mir nicht kennenlernen. Vielleicht werden sie sich sogar wundern. Voriges Jahr um diese Zeit stand ich auf so manchem brennenden Dach in Berlin. Heute soll ich mich darüber rechtfertigen, ob ich ein nationaler Mann bin?
Den Vorsitz bei den Gerichtsverhandlungen nach dem 20. Juli 1944 hatte der Präsident des Volksgerichtshofes, Roland Freisler. Für ihn stand das Todesurteil schon vor Beginn der Verhandlung fest. Während der Prozesse liefen Kameras und Tonbandgeräte. Theodor Haubach wirkte ernst und gefasst. Mit leicht nach hinten geneigtem Kopf und den Blick in die Ferne gerichtet, saß er vor dem Richter. Bereits im Gefängnis litt Theodor Haubach an schweren Gallenkoliken. Während des Prozesses brach er zusammen und musste aus dem Saal getragen werden. Die Verhandlung wurde daraufhin von der anderen Angeklagten abgetrennt. Am 15. Januar 1945 wurde der Schwerkranke wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt. Anneliese Schellhase reichte noch zwei Gnadengesuche ein. Sie drang sogar bis zum Präsidenten des Volksgerichtshofs vor, um ihn von dem Todesurteil abzubringen. Doch alle Hoffnungen zerschlugen sich. Theodor Haubach, von seiner schweren Gallenerkrankung gezeichnet, musste zum Galgen getragen werden. Wie seine Mitgefangenen wurde er am 23. Januar 1945 im Gefängnis Plötzensee erhängt.